Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Gröll, Schlamm auf der Strasse und beschädigte Häuser. Noch immer ist im Erdrutschgebiet in Schwanden nicht alles beim Alten. Seit Mitte Januar sind Angehörige vom Zivilschutz und Freiwillige am Aufräumen. Das ist aber keine einfache Aufgabe.
Es droht jederzeit weitere Murgänge, wo die Häuser wieder verschütten könnten.
Wie die Angehörigen vom Zivilschutz und die Freiwilligen vorwärts kommen und was noch gemacht werden muss. Und in diesem Jahr feiert der Kanton Graubünden ein spezielles Jubiläum, 500 Jahre Freistaat von den drei Bünden. An vorderster Front bei diesen Feierlichkeiten der Regierungspräsident John Domenic Parolini.
Es gibt viele Leute, die wenig Ahnung haben von der Geschichte.
Wie gut er selber Bescheid weiss über die Geschichte des Kantons Graubünden, wir haben es getestet. Diese Themen und noch mehr erwartet euch in der nächsten halben Stunde mit mir, Jasmin Schneider. Schön, sind ihr mit dabei. Vor gut einem halben Jahr, Ende August letztes Jahr, ist es in Schwanden im Kanton Glarus zu einem grossen Erdrutsch gekommen. Kurz vor Weihnachten ist dann gerade noch mal eine Gröllawine runter. Und die Gefahr, die ist noch nicht gebannt. Noch immer hat es am Berg einen Haufen Material, das runterrutschen könnte. Gleich haben die Leute vom Zivilschutz in den letzten Wochen aufgeräumt. Und das erfolgreich, wie Fritz Weber sagt. Er ist für die Sicherheit im Schadensgebiet zuständig und leitet das Departement für Gesellschaft und Sicherheit bei der Gemeinde Glarus Süd.
Es ist zum Teil fantastisch, was da geleistet worden ist, vor allem vom Zivilschutz. Man hat das fast nicht voraussehen, wie schnell das gegangen ist, wie der Zivilschutz das rausgeräumt hat, höchst professionell, wie man gewisse Häuser schussicher machen konnte.
Aufgeräumt wird in Schwanden im Gebiet vor Wagarunza schon seit Ende Januar. Seitdem sind Angehörige vom Zivilschutz und freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz. Vor allem in der Zone Gelb und Grün. Dort werden die Häuser entfürchtet und abgeschottet.
Alle Öffnungen ringsum, Haustüren, Fenster, Kellerfenster, werden durch spezielle bauliche Massnahmen zugemacht, verstärkt, sodass der Schlamm, der kommt von hinten oder von vorne her, nicht mehr ins Haus rein kann, sondern vom Haus abgeleitet wird und sich sonst muss einen Weg suchen, bis für ihn nicht lindt.
Das ist eine wichtige Massnahme, wie der Fritz Weber weiter sagt.
Weil die Gefahr von weiteren Murgängen ist jederzeit da.
Die Gefahr erschwert auch das Aufräumen für die Zivilschützer und die freiwilligen Helferinnen. Sie dürfen nämlich nur ins Gebiet, wenn es auch wirklich sicher ist. Ob das der Fall ist, wird mit verschiedenen Messungen laufend überprüft.
Jetzt zum Beispiel, heute und voraussichtlich am Morgen, ist die Zone gesperrt. Im Moment ist niemand drinnen am Aufräumen. Wenn es nicht sicher ist, geht niemand in die Zone rein. Weil bei uns gehen Personen vor Sachschäden.
Sobald die Situation zulässt, machen sich Zivilschützerinnen und die freiwilligen Helfer wieder ans Aufräumen, so der Fritz Weber von der Gemeinde Glarus Süd. Kommen sie weiter so zügig voran, dann wären die Häuser in 4 bis 6 Wochen sicher, wenn es dann nochmal zu einem Rutsch kommt. Und nicht nur in der Zone Gelb und Grün wird aufgeräumt, auch in der Zone Rot. Dort ist ein ferngesteuerter Bagger von der Schweizer Armee im Einsatz. Wir haben vor gut 2 Wochen darüber berichtet. Die neue Verbindung auf der Brambrüsch beschäftigt die Leute in Chur schon lange. Klar ist, die alte Bahn muss ersetzt werden. Für das hat das Churer Stimmvolk im Mai 2019 einem Kredit von maximal 30,5 Millionen Franken zugestimmt. Seit dem Sommer ist aber klar, dass die neue Bahn teurer wird. Wie sich das Problem lösen lässt, im Beitrag von Luciano Cherry.
Laut der Kostenschätzung der Bergbahn Chur wird die neue Brambrüschbahn rund 35 Millionen Franken kosten. 5 Millionen Franken mehr als der Kredit, den das Churer Stimmvolk abgesegnet hat. Das, weil die Baukosten 15% teurer sind als vor 5 Jahren. Um das Problem der Finanzierung anzugehen, gibt es 3 verschiedene Lösungsansätze. Der erste wäre, dass die Churer Bergbahner selber schauen, wie sie das restliche Kapital anschaffen können, wie die Churer Stadträtin Sandra Meissen sagt.
Die Stadt Chur schlägt vor, jetzt den Brambrüschbahnen erstens einmal die Kostengenauigkeit in ihrem Kostenvoranschlag noch tiefer zu präzisieren. Zweitens, dass die Bahn selber Einsparpotenzial sucht. Und drittens, dass sie auch sich Gedanken macht dazu, wie sie zusätzliches Kapital beschaffen könnte.
Der zweite Lösungsansatz wäre, dass die Stadt Chur die zusätzlichen Kosten übernimmt. In dem Fall braucht es nochmal eine Volksabstimmung. Die erste Volksabstimmung im 2019 ist knapp angenommen worden. Darum ist es schwierig zu sagen, ob auch die zweite eine Chance hat.
Ich glaube, dass die Bevölkerung grundsätzlich die Brambrüerspan wette. Also das ist mindestens das Signal, das sie ausgesendet hat. Das ist auch ein Erholungsgebiet, das sehr für eine Stadt Chur doch etwas Einmaliges ist, für eine Hauptstadt in der Schweiz. Auf der anderen Seite muss man die Fakten auf dem Tisch haben, um dann abwägen, was einem ein Brambrüerspan tatsächlich wert ist.
Der dritte Lösungsansatz wäre, dass man nur den oberen Teil der Brambrüerspan neu machen würde. Die Lösung ist schon im 2019 vorgeschlagen worden. Zu dem Zeitpunkt war dieser Vorschlag aber nur eine Machbarkeitsstudie. Das Projekt müsste man also zuerst noch richtig ausarbeiten. Der Lösungsansatz würde aber auch noch andere Herausforderungen mit sich bringen.
Es gibt natürlich noch andere Fragen, die sich stellen. Der Betriebsbeitrag von 350'000, den die Stadt Chur jährlich zahlt, der wäre natürlich wieder zu prüfen. Die Frage ist dann, was mit so etwas würde passieren, ob überhaupt die Wirtschaftlichkeit von so einer Bahn geben würde. Dann haben wir noch den unteren Teil der Sektion, der dann irgendwie auch fällig wird.
Der Vorschlag, um nur den oberen Teil der Brambrüerspan zu erneuern, war ursprünglich billiger als das ganze Projekt. Jetzt würde aber gleich ein Betriebsbeitrag anfallen und die ganze Planungsphase würde auch noch dazukommen. Auch diese Lösung wird also teuer werden.
Ein paar Herausforderungen, die man auch müsste näher prüfen und den tatsächlichen Alternativen entgegenstellen. Es ist aus Sicht des Stadt ist es nicht sicher, dass mit nur einem Ersatz der oberen Bahn tatsächlich geringere Investitionskosten würden entstehen.
Es wäre geplant gewesen, dass die neue Brambrüerspan im Dezember 2026 in Betrieb genommen wird. Die Stadträtin Sandra Meissen geht aber nicht davon aus, dass die neue Brambrüerspan vor dem 2029 in Betrieb genommen wird.
Fest steht aber noch nichts. Morgen wird der Churer Gemeinderat darüber diskutieren, welche Lösungen am besten für die neue Brambrüerspan wären. Graubünden feiert in diesem Jahr ein grosses historisches Jubiläum. 500 Jahre Freistaat der drei Bünden. Also der Zusammenschluss vom Gotteshausbund, am Grauenbund und am Zehngerichtebund. Der Brief mit dem Siegel vom 23. September 1524 liegt verwahrt im Bündner Staatsarchiv in Chur. Heute erinnert auf dem Dreibündenstein auf über 2100 Meter über Meer ein Gedenkstein an das Bündnis. An dem markanten Punkt kommen die Gemeinden Domadems, Domlesch und Churwalde zusammen. Wie steht es denn heute in der Bevölkerung mit dem Wissen aus dieser Zeit, wo das heutige Graubünden politisch und konfessionell zerrissen war? Der Martin De Platzes hat das Wissen vom Bündner Regierungspräsidenten John Domenic Parolini abgefragt.
Herr Parolini, mit den Feierlichkeiten vom Kanton Graubünden, 500 Jahre Freistaat, Dreibünden, will die Bündner Regierung auch das geschichtliche Wissen, vor allem auch hier von der Bevölkerung in Graubünden, wieder sensibilisieren. Machen wir hier gerade mal einen Test. Es waren drei Bünde. Das erste Mal der Zehngerichtebund. Welche Regionen, Talschaften haben zu dem Bund gehört? John Domenic Parolini.
Zum Zehngerichtebund hat Landschaft Davos gehört, das ganze Prättigau, Herrschaft, Umgebung von Churwalde und Schamfig. Das ist in Grösse, in groben Zeug gesagt, welche Regionen zum Zehngerichtebund gehört haben.
Denn der Gotteshausbund, die haben sich zusammengetan, weil Österreich damals quasi droht hat, das Gebiet zu annektieren. Welche Gebiete haben damals zum Gotteshausbund gehört?
Zum Gotteshausbund haben Zengadin gehört, Südtäler, Poschiavo, Bergell, Valmüsteier, Oberhalbstein, die Rechthälfte vom Domlesk, Chur und die vier Dörfer. Halderstein hat noch nicht dazu gehört.
Präzise. Und jetzt zum Grauenbund. Das war der entscheidende Bund gewesen, von der Fläche her auch der grösste. Welche Gebiete haben zum Grauenbund gehört, John Domenic Parolini?
Zum Grauenbund hätte ich ganz zur Selva gehört, die Region Imboden, die Linkhälfte vom Domlesk, das heisst auch mit Heinzenberg, Valschanz, Afers, Hinteri und Mesolcina-Kalanka.
Sie haben jetzt das mit Bravour gemeistert. Sie sind viel unterwegs im Kanton Graubünden. Jetzt von jung bis zu den reiferen Jahrgängen. Wie tief ist das Wissen in der Bevölkerung noch verankert?
Ich glaube, dass das Wissen sehr unterschiedlich verankert ist. Es gibt viele Leute, die wenig Ahnung haben von der Geschichte. Und dann natürlich andere Spezialisten, die alles noch viel genauer können, als ich das jetzt kann. Aber gerade darum, wenn wir das Jubiläum feiern und Leute sensibilisieren für die gemeinsame Vergangenheit und auch uns bewusst werden, was für Recht, was für Privilegien wir haben, die wir 500 Jahre und mehr haben können entwickeln, wenn man in die Welt rausschaut, was für Probleme und Herausforderungen andere Länder haben auf der Welt, dann sieht man, dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass man in einer Demokratie leben kann, wo Recht und Ordnung eingehalten werden, wo Meinungsvielfalt und Freiheit herrscht. Und die Sensibilisierung für diese Werte ist so wichtig, damit man auch weiterhin dafür sich einsetzt, um diesen Wert auch zu erhalten.
Der Auftakt jetzt zu diesen Feierlichkeiten macht am 12. März eine Veranstaltung in Chur zu den sogenannten Bundstagen. Was sind genau die Bundstage damals?
Also dort ist der Auftakt, dass man die Bundestagsprotokoll online schaltet und zugänglich macht für eine breitere Bevölkerungsschicht. Das sind Protokoll, wo dazumals in diesen Bundestag beschlossen, diskutiert und beschlossen worden sind, an diesen Bundestag in Ilanz, Chur und Davos. Das sind an sich die grundlegenden Entscheidungen, die dann gefällt worden sind im Laufe dieser Jahre bis gegen Ende vom 18. Jahrhundert.
Kann man das vergleichen, allenfalls wie mit dem Bundesbrief von der Eidgenossenschaft?
Ja, der Bundesbrief und der Bundesbrief vom Kanton, der ist 1574, der wird auch zugänglich gemacht. Das Original befindet sich auch im Staatsarchiv. Und natürlich kann man das einigermaßen vergleichen auch mit dem Bundesbrief von der alten Eidgenossenschaft.
Die historischen Unterlagen, die im Staatsarchiv sind, das ist wahrscheinlich, liege ich da nicht falsch, das ist wahrscheinlich kein Publikumsrenner. Renner, hoffen Sie sich, dass jetzt mit den Feierlichkeiten 500 Jahre Freistaat Rehbünden sich das ändert und sich mehr Leute auch für die Unterlagen, historische Unterlagen im Staatsarchiv interessieren?
Das wäre zu hoffen. Und vor allem, weil man es jetzt dann auch online zugänglich macht, dann ist die Zugänglichkeit und die Schwelle viel tiefer, als sie jetzt war.
Nächste Woche, am 12. März, ist dann der Auftakt zu den Feierlichkeiten. In Chur werden die Bundestags- und Landesprotokoll aus dem Jahr 1524 präsentiert. Die historischen Dokumente werden dann auch in Davos, Ilanz, Roveredo, Samada, Poschiavo und Valmisteir der Bevölkerung präsentiert.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Ein Haufen Polizistinnen und Polizisten aus der ganzen Schweiz sind momentan zu Davos versammelt. Und das ausnahmsweise nicht einmal wegen dem WIF. Heute und morgen ist nämlich die Schweizerische Polizeischeimeisterschaft. Nach 10 Jahren ist der Anlass wieder zu Gast in Graubünden, eben in Davos. Die Manuela Mäuli hat heute beim Langlaufstart vorbeigeschaut.
Didi, wir starten! Ave, Didi! Ave! Die Ballos!
Wer bei einer Polizeischgemeisterschaft Uniformen, Polizeiautos oder Waffen erwartet, der liegt falsch. Einzig etwa die mal eine Kappe mit einem Polizeischriftzug ist zu sehen, sonst erinnert fast nichts an den Beruf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das hat einen simplen Grund, wie der Roberto Jörger sagt. Er ist der Wettkampfchef und verantwortlich für den Langlauf.
Es ist halt draussen, wie wir mit Langlaufausrüstungen rumlaufen. Es hat früher hat man auch noch geschossen. Also es war eigentlich Biathlon mit Pistolen gewesen. Und das war ein Patrouillenlauf gewesen. Und dort hat man eher gesehen, aha, das muss irgendwas Polizei oder Grenzwacht oder irgendetwas sein. Aber jetzt ist das kann, sieht aus wie ein Volkslauf da und sind alle mit Elan dabei und man kennt sich halt seit ein Haufen Jahren.
Stattfinden tun die Polizeiskimeisterschaften heuer zum 35. Mal. Insgesamt nehmen etwa 170 Leute daran teil. Wenn so viele Polizistinnen und Polizisten am Langläufler und Skifahren sind, dann bleibt die Sicherheit aber nicht auf der Strecke. Es gibt immer noch genug, die am Schaffen sind, so der Roberto Jörger.
Die daheim geblieben sind, die nicht Langläufler tun mal. Ja, man merkt, es sind dann zum Teil Teams bis 15, 16, 17 Leute auf der grossen Gar. Auf der kleineren Gar hat es Leute, das sind zwei oder drei Athleten da, also sehr, sehr kleine Delegationen, aber wir haben es schon noch im Griff. Also es ist nicht so, dass wir keine Polizisten rum haben während dieser Zeit.
Gewisse Chor haben auch Fangemeinden am Streckenrand, unter anderem auch die Capo Solothurn. Weil nur die Frauen beim Langlauf antreten, tun die Solothurner Männer dafür umso lauter klatschen und jubeln.
Ja, wir unterstützen Capo Solothurn. Wir aus dem Flachland sind natürlich nicht so gut.
24 und die Startnummer 20, Andrea Meier, Capo Solothurn, der 11. Platz in 21,52,7.
Mit dem Platz ist die Solothurner Polizistin aber nicht ganz zufrieden, weil sie direkt nach dem Rennen im Ziel in Lauf sagt.
Das ist schlecht gelaufen.
Ja, ich hätte aufgegeben. Bei uns ist es heute nicht so super gelaufen. Aber schon eine lange Verletzung gehabt und jetzt erst einen Monat wieder laufen. Darum ist es nicht so gut gelaufen. In der letzten Schweizer Meisterschaft bin ich auf dem Podest gesehen, und zwar im Staffel und im Einzel. Das wollte ich auch verteidigen, aber das ist halt jetzt einfach wegen der Verletzung ist das ein bisschen weiter fern. Aber ja, wir greifen jetzt 2 Jahre wieder an.
Es ist aber auch keine leichte Strecke. Dem ist sich auch der OKA-Präsident bewusst. Der Marcel Leuthold-Züger von der Kantonspolizei Graubünden beobachtet das Rennen aufmerksam vom Streckenrand aus. Er hat die Polizeimeisterschaft schon 4-mal selber gewonnen und weiss, auf was es ankommt.
Heute mit dem ganzen Neuschnee, den wir drin haben, es ist sehr, sehr weich auf der Strecke, da werden sie gefordert sein. Und es zählt natürlich der Kombination. Also der Polizeiskimeisterin oder Polizeiskimeister setzt sich aus dem schnellsten Langläufer und aus dem schnellsten Riesenslalom zusammen. Und das gibt dann die Kombination. Und das ist der eigentlich Schweizer Meister oder eigentlich die Schweizer Meisterin.
Also ein Multitalent, kann man so sagen. Nicht nur Skifahren, sondern auch Langlaufen muss man kennen.
Ja, das ist richtig. Und gerade auch im Riesenslalom bewährt sich halt, wenn man eine gewisse Erfahrung vielleicht von früher mitnimmt, dass er früher einmal Wettkämpfe gefahren ist. Das zeigt sich so ein bisschen in den vergangenen Jahren bei diesen Wettkämpfen.
Es gibt aber auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Polizeiskimeisterschaft. Denen kommt es weniger auf das Resultat drauf an. Hauptsache ist es mit dabei sein. Zu dieser Kategorie zählt der nächste Läufer.
Dann kommen wir zur Kategorie Herren 4. Am Start die 27, die hat der Burceller Capo Glarus. Didi, ein ursprünglicher Unterengadiner, der ins Glarnerland gezogen ist.
Jetzt kommt der erste Mal.
Und die erste Richtzeit haben wir jetzt. Die 27, Didi Burceller, Capo Glarus. Die Zeit 36,18,1.
Ja, ist ein strenger Lauf. Und es tut alles abverlangen von den Läufern. Und als erstes ist immer schwierig, bist der Hase. Und die anderen probieren dich zu jagen. Und du weißt nie, wo du dran bist. Du gibst immer Vollgas.
Schätzen Sie die Gewinnchancen ein?
Ja, die sind eher hinten. Obwohl, wir haben verschiedene Kategorien und wir sind Kategorie 4. Einer hat von unseren Kollegen hat gesagt, das sind Kategorie quasi Morte. Also nach uns kommt niemand mehr.
Mit dabei sind neben der Capo Glarus, Solothurn und Graubünden insgesamt 23 Schweizer Polizeikorps. Plus auch noch Delegationen aus dem Fürstentum Liechtenstein und Österreich. Eine Siegerin oder ein Sieger ist heute aber noch keiner gekürt worden. Die Siegerehrung findet erst am Schluss des Anlasses statt. Und dann sieht man auch, dass es sich dabei um eine Polizeiskimeisterschaft handelt. Dort legen nämlich alle ihre Uniformen an.
Super, super, Chef.
Ganz alles läuft aber auch bei der Polizei nicht rund. Eigentlich wäre heute der Riesenslalom auf dem Programm gestanden. Der ist wegen schlechtem Wetter aber auf morgen verschoben worden. Die richtige Ernährung ist grundsätzlich immer wichtig. Wenn man aber an einen Wettkampf wie am Engadin-Skiermarathon mitmacht, noch mehr. Wie viel dass man da dabei schon falsch machen kann und welche Mythen falsch sind, der Rutschminzi klärt auf.
Egal welchen Sport das man macht, das Essen und das Trinken ist genauso entscheidend wie beispielsweise die Ausrüstung. Die Ernährung sei aber nicht nur vor und nach dem Wettkampf wichtig, sondern je nachdem auch während dem Wettkampf, erklärt die Ernährungsexpertin Ornella Poltera. Der menschliche Körper sei ähnlich wie ein Auto.
Wenn ein Auto funktionieren, fahren soll, braucht es Treibstoff und das ist bei uns nicht anders. Deshalb ohne Benzin funktionieren wir nicht. Es hat extreme negative Auswirkungen auf unsere Leistung, auf die Regeneration allgemein und dann natürlich auf unsere Gesundheit.
Optimal für die Vorbereitung auf einen solchen Wettkampf wie der Engadiner einer ist, wäre sicher eine allgemein gesunde Ernährung. Wirklich darauf schauen, sollte man dann aber spätestens 2 bis 4 Tage vor dem Skimarathon. Der grösste Fehler, was das Essen anbelangt, machen viele am Abend vor dem Wettkampf. Sie gehen an Pasta-Partys. Die sollten aber vermieden werden.
Das ist so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Dann kommt man nämlich auf die Idee, um vielleicht 3-4 Teller Pasta aufs Mahl hinzuhauen. Und das tut dem Magen dann doch nicht so gut. Man schläft weniger gut. Und deshalb viel lieber über den Tag verteilt, immer wieder kleine Portionen an Kohlenhydraten zu sich nehmen.
Und dabei auch das Trinken nicht vergessen. Am Wettkampf morgen selber brauche ich es nicht viel. Etwas Leichtes, lange. Am besten 3 Stunden, bevor es auf die Langlaufski geht. Viel wichtiger sei die Verpflegung während dem Rennen, sagt Ornella Poltera. Am besten alle 30 Minuten.
Das können ein paar wenige Bisse an Kohlenhydrat oder Flüssignahrung wie Gels. Getränke, also so isotonische Getränke, die werden viel besser aufgenommen und meidet, dass er schon in Hunger reinkommt oder schon durstig sind, dann haben wir fast schon zu lange gewartet.
Je ambitionierter dass man unterwegs ist, wäre es sicher von Vorteil, wenn man die Ernährung während dem Rennen schon davor einmal in einem Training ausprobiert. Also wissen wir, wie der Körper darauf reagiert. Auch nach den Strapazen vom Engadin-Skimarathon muss ein bisschen etwas beachtet werden, meint die Ernährungsexpertin.
Man hat eine mega Leistung hinter sich, man darf es sich auch mal gut lassen und das nehmen, wo man Lust hat, auf jeden Fall. Aber als allererst wäre halt schon zu empfehlen, genug Flüssigkeit und natürlich auch eine kohlenhydratreiche Verpflegung. Und dann im Idealfall, vielleicht hat man auch etwas an Proteinmöglichkeiten, die man zu sich nicht kann.
Man fördert ja so natürlich einfach die Erholung vom Körper. Auch 1-2 Bierli, Güppli oder Gläser Wein liegen nach dem Zieldurchlauf durchaus im Rahmen, sagt Ornella Poltera. Für den Körper sei es nach dieser Höchstleistung aber sicher nicht das Beste und gerade in Bezug auf die Regeneration eher kontraproduktiv.
Morgen gibt es an der gleichen Stelle Tipps von einem Experten, wie man seine Langlaufski optimal für den Engadiner präpariert. Das war es auch schon von heute. Das Infomagazin gibt es immer hier auf Radio Südostschweiz am 4.5 und sonst immer und überall online auf rso.ch und dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.